Sie mich noch hören?
Muss ich da irgendwas tun?
Nein, nein.
Das geht so.
Das passt.
So, das Thema heute ist Walter Benjamin, und zwar irgendwie hochtrabend, um das geistige Österreich. Ja. Ich möchte mich bemühen, Ihnen einiges von den Österreich-Bezügen Benjamins darzustellen, vor allem auch aus der Frühzeit, und ein paar Hinweise zu geben darauf, inwiefern Benjamin hier ein besonderes Verhältnis oder so zu Österreich gehabt hat. Selbst bei oberflächlicher Lektüre kann man feststellen, dass vor allem zu einer Person aus der österreichischen literarischen Szene es von Seiten Walter Benjamins ein besonders positives Verhältnis gegeben hat. Ja, es gehört so eines der Begeisterung, und das war Karl Kraus. In mehreren Texten hat Walter Benjamin stets enthusiastisch sich zu Karl Kraus geäußert und bekannt. Nur zwei kurze Zitate dazu. Der Name öffentliche Meinung schon ist ihm, nämlich Karl Kraus, ein Gräuel. Meinungen sind Privatsache, die Öffentlichkeit hat ein Interesse nur an Urteilen. Sie ist richtende oder überhaupt keine. Und das ist ja gerade der Sinn der öffentlichen Meinung, die die Presse herstellt, die Öffentlichkeit unfähig zum Richten zu machen, die Haltung des Unverantwortlichen, Uninformierten ihr zu suggerieren. Also hier ist Walter Benjamin völlig auf den Spuren von Karl Kraus in der Kritik der Presse und der veröffentlichten Meinung. Das ist sozusagen eine wichtige Person der damaligen österreichischen literarischen Szene. Eine zweite, und das ist etwas eigentümlicher, war, dass Walter Benjamin zu Hugo von Hofmannsthal, der nun wirklich geradezu, also von Kraus ja immer vernichtet worden ist und gerade sozusagen zu dieser antimodernistischen eigentlich und modischen Moderne zählte, dass Benjamin auch über Hofmannsthal sich sozusagen angelegentlich relativ positiv geäußert hat. Und das ist eine Eigentümlichkeit, die vielleicht damit erklärt werden kann, dass Benjamin sich mit Barock beschäftigte und gleichsam das ein bisschen von Hofmannsthal mit verkörperte Neobarock da irgendwie als interessant oder als artverwandt oder sowas empfinden mochte. Ich komme vielleicht darauf noch gegen Schluss oder im weiteren Verlauf zurück, aber das waren jedenfalls die zwei großen und eigentlich durchaus gegensätzlichen Figuren der österreichischen literarischen Szene, auf die Walter Benjamin Bezug genommen hat. Das Die übrigen Beziehungen Benjamins zu Österreich sind oft relativ einfach und bescheiden darzustellen. Und sind dann vor allem eigentlich nach Ende des Ersten Weltkrieges dann so gleichsam verwandtschaftliche und relativ kurze Aufenthalte hier. Grundsätzlich kann man sagen, dass Walter Benjamin zu den wenigen jungen deutschen Intellektuellen gehörte, die nicht begeistert Anteil am Weltkrieg nahmen, nämlich an dem Ersten Weltkrieg. Es gelang ihm, sich dem Kriegsdienst zu entziehen und mit seiner Frau Dora, eine geborene Kellner, da werden wir zurückkommen, in die Schweiz zu gehen. Nach dem Ende des Weltkrieges und dem Abschluss seiner Dissertation hatte er zwar ein Angebot eines schweizerischen Universitätsprofessors, sich in Bern für Philosophie zu habilitieren, konnte sich aber aus finanziellen Gründen den Aufenthalt in der Schweiz nicht länger leisten. Dazu kam für den jungen Benjamin der ständige Druck seitens seiner Eltern, insbesondere des Vaters, doch einen ordentlichen Brotberuf auszuüben. Also das war immer eine Antwort. Walter Benjamin ging mit seiner Frau und dem kleinen Sohn Stefan zunächst nach Österreich. Ende November 1919 schreibt er aus Breitenstein am Semmering. In Österreich, wo meine Tante, es war nicht Benjamins Tante, es war die Tante seiner Frau, wo meine Tante 3 Stunden von Wien ein Erholungsheim besitzt, dort sind wir jetzt alle. Hier oben bleiben wir noch ein paar Wochen, dann geht's wahrscheinlich nach Wien. Das ist eine ganz kuriose Episode, dieses Erholungsheim der Tante in Breitenstein und Semmering. In einer bei Suhrkamp erschienenen Bildbiografie vor einigen Jahren, ja, wird dort das Erholungsheim abgebildet. Großmächtig. Nur leider, es ist sicher nicht das Erholungsheim der Tante gewesen. Ja. Sondern es ist abgebildet ein Kurhaus, ein altes, das auch als Erholungsheim gedient hat. Und so, aber es ist ein Riesenbau. Und das hat man halt genommen, das Bild wirkt irgendwie gefällig, leicht zugänglich und so. Und hat das für das Erholungsheim. Ich weiß nicht, das ist irgendwie immer so eine alte Vorstellung von mir. Einmal muss ich dort wandern gehen und schauen, ob da irgend so ein, dieses Haus oder das noch existiert von der Tante, das muss ich feststellen lassen. Aber so geht es halt zu in Biografien, dass man dann auch an solchen Orten, also halt irgendein gefälliges Bild eines großen Gebäudes der Jahrhundertwende, also die hat irgendeine kleine Pension dort gehabt, wie es häufig war. So, am 23. November 1919 schreibt Walter Benjamin aus Breitenstein an Gerhard Scholem. In Wien habe ich die Bibliothek meines Schwiegervaters kennengelernt, die in Sachen jüdischer Angelegenheiten sicher manches, was sie interessiert, enthalten dürfte, jedoch von ihrem einstigen Glanze, eine Erstausgabe des gesamten Descartes und andere, durch Diebstahl, sorglosestes Verleihen und mancher Verkäufe fast alles eingebüßt hat. Ich erhalte aus ihr zum Geschenk die Akademieausgabe von Kants Werken, soweit sie jetzt vorliegt. Auch einen lateinischen Agrippa von Nettesheim, den ich aber wohl nur mit Hilfe eines Deutschen werde lesen können. Also einer deutschen Ausgabe meint er. Dann bietet er Scholem, ihm eine Swinburne-Übersetzung von Rudolf Borchardt bei einem Münchner Buchhändler zu besorgen, weil er dieses Buch seiner Frau schenken möchte, und er fügt als Begründung hinzu, in Wien bestelle ich es nicht, weil ich bei der Lässigkeit der Leute fürchte, sie verzögern die Sache, bis die 600 Exemplare, für die ich sehr große Nachfrage vermute, vergriffen sind. Also soweit über das Abfällige, über die lässigen und nachlässigen Österreicher. Am 5. Dezember 1919 schreibt Benjamin an Ernst Schön über seine Lebensbedingungen und seine Vorhaben. Wir haben es nicht schlecht hier, wo wir in einem Sanatorium zu Gast sind, also das ist jetzt wieder die Tante, das einer Tante meiner Frau gehört. Wir leiden keinen Mangel und haben ein warmes Zimmer. Das klingt so heute wie selbstverständlich, ja. Aber wir schreiben Dezember 1919, es war auch über ein Jahr nach dem Ende des Weltkrieges, waren eher elende Verhältnisse. Ja? Also ein warmes Zimmer und regelmäßiges Essen waren nicht selbstverständliches, also jedenfalls so wenig selbstverständlich, dass man einen Brief extra darüber berichtet hat. Ein warmes Zimmer, das wir heute in den Stand, in dem es gut bewohnbar ist, gesetzt haben. Auch das Kind mit einer Pflegerin ist hier und meine Frau hat Zeit und Ruhe. Aber 4 Wochen sind auf andere Art vergangen, ehe wir das hier so ansehen konnten. Nach einer teilweise lebensgefährlichen Fahrt von der Schweizer Grenze nach Wien erhielten wir den Bescheid, dass der Waggon, der unser gesamtes Gepäck, soweit es nicht in der Schweiz geblieben ist, enthielt, vermisst sei. Nach 4 Wochen sind wir nun dennoch in den Besitz der unversehrten Sachen gekommen. Der Waggon war nach Budapest verschickt worden. Nun, heute können auch Flugreisende von solchen Begebenheiten durchaus berichten. Walter Benjamin arbeitete damals an einer ausführlichen Kritik von Ernst Blochs Geisterutopie und stellte Überlegungen bezüglich einer allfälligen Habilitation in der Schweiz an. Die Zukunft der Orte eines ständigen Hausstandes schienen ihm höchst ungewiss. Übrigens, der Text der Kritik von Blochs Geisterutopie ist verloren gegangen, den haben wir nicht. Am 13. Jänner 1920 schreibt Benjamin aus Breitenstein einen Brief an Gerhard Jolem, in dem er äußert, Anfang März werden wir wohl in Berlin sein. Was eine zumindest teilweise Unterwerfung unter die elterlichen Forderungen bedeutete. Darüber hinaus hat Benjamin sich über das Wiener Bibliothekswesen und die Bibliotheksverhältnisse beschwert. Die Wiener Bibliotheksverhältnisse sind so schlecht, dass ich erstens kaum Bücher bekommen, zweitens kaum im Katalog welche finden kann. Allein schon wegen der unmöglichen Wiener Bibliothek kommt weder Stadt noch Land für uns in Österreich in Betracht. Ja, also das ist halt nicht so begeistert. Am 2. Februar 1920 schreibt dann Ernst Schön in ähnlichem Sinne, hier bringe ich nicht viel zustande, teils wegen der Umgebung, von welcher ich mich weniger äußerlich als innerlich leider nicht ganz zu isolieren vermag, vielmehr aber, weil die Wiener Bibliothek mich gänzlich im Stich lässt. Auf sie hatte ich gerechnet, dass ich im begründeten Misstrauen in die Transportverhältnisse meine wissenschaftlichen Bücher mit den anderen in Bern ließ. Am 13. Februar 1920 teilt Benjamin dann Gerhard Jolem mit, wir verlassen Breitenstein vermutlich in drei Tagen und sind bis Ende Februar in Wien bei Professor Kellner, Wien 18, Messerschmidtgasse 28, später dann bei meinen Eltern. Der nächste Brief wird dann schon aus Berlin kommen. Und jetzt kommen wir zu dieser Person, die schon mehrfach genannt worden ist, Kellner. Das war Leon Kellner, sein Schwiegervater. Dieser Leon Kellner war ein ganz bedeutender Anglist, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Shakespeare-Kenner der damaligen Zeit, Herausgeber eines Shakespeare-Lexikons. Er war Professor in Czernowitz gewesen, aber mit 1918 und dem Ende der Monarchie hat dort also das Anstellungsverhältnis auch geendet und der Leon Kellner ist nach Wien gegangen und da auch geblieben, dürfte durchaus zum Teil also irgendwie entweder Vermögen gehabt haben oder Leben hat können aufgrund seiner Publikation. Er war ein durchaus erfolgreicher wissenschaftlicher Schriftsteller. Ja, das weitere Interessante und Bedeutende und Wichtige bei ihm ist, er war einer der Zionisten der frühen Stunde, eng befreundet mit Herzl und auch Herzls Testamentsvollstrecker. Am Rande, das ist ganz interessant, wenn wir noch den Karl Kraus einmal ansprechen. Der Karl Kraus, der bekanntlich den Zionismus heftig und gründlich kritisiert hatte, eine Krone für Zion hieß der Text, über den ist immer gesagt worden, dass er kein Englisch kann. Ja? Und dass er hat das selber gesagt. Man hat oft Äußerungen von ihm sehr ernst genommen, die oft ironisch und spöttisch waren, und andere, die ernst waren, also nicht so ernst. Aber das ist in der Literatur, geistert es immer herum, Karl Kraus konnte kein Englisch. Ja? Und hat bei Übersetzungen aus dem Englischen sich irgendwelcher Rohübersetzungen bedient, die er dann dichterisch ausgestaltet hat. Ein deutscher Literaturwissenschaftler hat vor einigen Jahren bei einer Tagung, die ich veranstaltet habe, sehr detailliert gezeigt, dass es ohne besondere Englischkenntnisse überhaupt nicht, es gab keine entsprechende Übersetzung, für Krauss möglich gewesen wäre, Shakespeares Sonette so adäquat zu übersetzen, wie er es getan hat. Und das Lustige ist, wenn man in der Fackel nachliest, stößt man auf die Erwähnung des Leon Kellner, des bedeutenden Anglisten. Und er hat Kellners Werke, unter anderem auch das Shakespeare-Wörterbuch, nämlich Karl Krauss, hat das benutzt. Das kann man nicht benutzen, wenn man sozusagen kein Wort Englisch, also das ist irgendwie unsinnig, ja? Wenn man das alles nicht kann, braucht man es auch nicht benutzen, weil man ist kaum dazu in der Lage. Also das ist ein weiterer Hinweis, dass Karl Krauss sehr wohl des Englischen mächtig war, und zwar ziemlich gut, aber eben auch sich der Unterstützung der Werke des Leon Kellner bedient hat. Das ist deswegen nicht uninteressant, das ist nur so am Rande, aber Karl Krauss hat öfter, wenn man das dann nachliest, ich habe das dann nachgelesen in der Fackel, die Stellen, wo er sagt, er kann nicht Englisch. Ja? Das ist eher Ironie und Spott, so im Stil von, und andere Leute, die da Shakespeare übersetzen, ja, die übersetzen ihn schlecht. Ich der Sprache gar nicht mächtig bin, hingegen kann das viel besser. Ja. Also das waren so solche Bemerkungen. Aber ich höre dann auf, Krauss-Anekdoten zu zählen, aber es gibt eine, wo ich auch durch Zufall entdeckt habe, durchaus Standardwerken zur damaligen Literatur. In der Fackel hat der Karl Krauss einmal, weil Hoffmannsthal, ja, eine Umfrage gemacht, wo er verschiedene Leute gefragt hat, was hat Hermann Bahr für ihre literarische Entwicklung und so weiter bedeutet. Ja? Eine Enquete hat er das genannt, ja? Das ist wirklich so da oben, und da hat er Hugo von Hoffmannsthal, Arthur Schnitzler und weitere Leute also angeblich befragt. Also es klingt so, wie wenn er sie wirklich befragt hätte. Ja? Und die Ergebnisse schildert er. Und das ist wirklich eingegangen in der Literaturwissenschaft als eine ernsthafte Erhebung. Immer wieder finden sich Stellen, wo die einzelnen Leute sich dort bekennen, was für eine Bedeutung Bahr für sie hatte. Und in Wirklichkeit war das rein erfunden. Das war Satire. Ja? Der Karl Krauss hat diese Enquete in der Fackel gemacht und die Leute haben ihn auch nicht geklagt, das wäre peinlich gewesen. Der hat die so ziemlich echt dargestellt in ihren Äußerungen, ja, dass es wirklich schwierig gewesen wäre, dagegen was zu sagen oder gar bei Gericht dagegen vorzugehen. Aber das war Realsatire. Ja? Das zeigt sich auch in einem Zusammenhang in der nächsten Nummer der Fackel. Ruft Karl Krauss auf zum Sammeln von Geld für einen Fonds, der es Hermann Bahr gestatten soll, zu leben, ohne Theaterrezensionen schreiben zu müssen. Ja? Und spätestens an dieser Stelle sollte man dann irgendwie sich nachdenken, ob das nicht Teil, sondern es war Teil einer Kampagne, die er da geführt hat. Ja? Aber die Literaturwissenschaft ist voll darauf also abgefahren, man findet immer wieder Stellen mit Hinweisen, so wie wenn das Wirklichkeit gewesen wäre. Hoffmannsthal sagte damals und so weiter, ja? Aber der Hoffmannsthal hat gar nichts gesagt, hat nichts geschrieben, sondern das war eine reine Erfindung von Karl Krauss in der Fackel. Also nur das, diese Bedeutung von Ironie und Spott und Satire, die da manchmal vorkommt. So, Leon Kellner. Dieser Leon Kellner, also ich habe schon gesagt, ein Freund und Testamentsvollstrecker von Theodor Herzl, sowie Herausgeber von dessen Schriften und Tagebüchern. Walter Benjamin scheint sich mit seinem Schwiegervater recht gut vertragen zu haben, da dieser sowohl im Konflikt mit seinem Vater vermittelnd, aber eher zu Walter Benjamins Gunsten eingriff, als auch später, das war noch sehr viel später, noch schon im Exil, bei einem Habilitationsversuch zu helfen versuchte. Das ist Deswegen auch interessant, weil Walter Benjamin kein Freund des Zionismus war. Also das hat sie darüber kam sozusagen das gute Verhältnis nicht zustande. Ja. Benjamin, und das gilt auch überhaupt auch für andere Vertreter des Frankfurter Kreises, für Siegfried Krakauer etwa, war dem Zionismus gegenüber ziemlich kritisch. Und selbst also Gershom Scholem, Scholem berichtet in seinen Erinnerungen dazu Folgendes. Benjamin kritisierte den Ackerbau-Zionismus, den ich verteidigte. Er sagte, drei Dinge müssen dem Zionismus abgewöhnt werden: die Ackerbaueinstellung, die Rassenideologie und die bubersche Blut- und Erlebnisargumentation. Das ist der Martin Buber, mal wieder bekannt als Philosoph und Religionsphilosoph und so weiter. Und dem Martin Buber galt immer eine besonders heftige Kritik von Walter Benjamin und Siegfried Krakauer auch, und zwar seinen Bibelübersetzungen. Ja, sie haben dem Martin Buber vorgeworfen, dass die Übersetzungen ins Deutsche in ein Richard Wagnersches Deutsch erfolgten. Ja. Also überhaupt wenig mit der Bibel zu tun, aber sehr viel mit Richard Wagner zu tun hätten. Ja. Das war also natürlich eine ziemlich vernichtende Ansage. Besonders scharf fährt übrigens Scholem fort, war Benjamin in der Leugnung des in den buberschen Schriften der damaligen Zeit, vor allem von 1910 bis 1917, sehr verherrlichten Kult des Erlebnisses. Er, Benjamin, sagte höhnisch, wenn es nach Buber ginge, müsse man an jeden Juden zuerst die Frage stellen, haben Sie schon das jüdische Erlebnis gehabt? Ich erzähle das deswegen, weil ich halte es auch für wichtig, dass man sieht, wie in damaligen Zeiten Auseinandersetzungen auch erfolgt sind, die heute oft gern historisch zugegeistert werden. Und also das passiert ja dann geradezu manchmal unter dem Aspekt von Antisemitismus oder so, beziehungsweise auch, um Sie darauf hinzuweisen, dass Antizionismus zum Unterschied von heute damals eine sehr wichtige Strömung war, die gerade, also die Zionisten waren damals und hierzulande eine Minderheit. Ja? Die überwiegende Mehrheit der jüdischen Bevölkerung war areligiös und sozusagen zum Beispiel waren auch in der Arbeiterbewegung weder der Sozialdemokratie und die wichtigsten sozusagen Organisationen auch der jüdischen Arbeiterbewegung im Osten, etwa der Bund, waren ganz scharf antizionistisch. Die Gründe hat schon Karl Kraus in eine Chronifizierung genannt. Er hat also kritisiert, dass der Zionismus gleich mache die reichen Juden quasi mit den Proletariern und ihnen vorglaukle, dass sie eine gemeinsame Sache, nämlich das Jüdische, hätten. Aber in Wirklichkeit sind sie gerade verstrickt in heftige soziale Auseinandersetzungen. Gerade wie Karl Kraus das geschrieben hat, gab es große Streikbewegungen etwa in New York. Und Kraus hat da sehr treffend hervorgehoben, die Gegensätze zwischen jüdischen Unternehmern und den jüdischen Proletariern und dass man das nicht zugleistern solle. Das war auch die Grundlage, das ist eine wesentliche Grundlage, sagen, des Antizionismus damals, ja, die auch tatsächlich festmachten, die Antizionisten machten fest auch, das ist auch der andere Hinweis von Walter Benjamin, der Rassismus, ja, dass in Wirklichkeit die Zionisten, auch das hatte Kraus als erster gesagt, die Zionisten übernommen haben, die den deutschnationalen Wahn, ähnlich auch diese Vorstellungen vom wurzellosen intellektuellen Dasein der Juden, dem eben zu begegnen wäre, dass Juden endlich wieder in Ackerbau verwurzelt werden. Ja? Was ja völliger Blödsinn war, historisch gesehen, weil in Galizien gab es also genug Juden, die also auch Ackerbau betrieben haben. Also ich weiß es nicht einmal, historisch wäre es wahr gewesen. Ja? Aber das war die Übernahme des hiesigen Antisemitismus. Darum hat der Karl Kraus auch gespöttelt, und das kannte Benjamin ja alles, gespöttelt, indem er gesagt hat, ja, der Ruf der Zionisten so quasi auf nach Palästina ist so eng verwandt dem Ruf des Herrn Alser Kreislers, raus mit euch Juden von hier. Nicht? Also das hat er parallelisiert. Der damalige Zionismus ist kritisiert worden als die Internalisierung eigentlich des landläufigen Antisemitismus und als die Übernahme der deutschnationalen Muster. Wurzellose Intellektualität, dem gegenüber Ackerbau, gemeinsame, und das war dann nur über die Rasse möglich, eine, oder eine Quasi-Rasse-Vorstellung, und dann eben noch diese Erlebnis, eben bei Martin Buber, diese Erlebnismythologie. Wie gesagt, das findet sich so in, das muss man vielleicht auch noch betonen, es ist bemerkenswert, dass Gershom Scholem in seinen Erinnerungen, die er Jahrzehnte nach dem Tode Benjamins geschrieben hat, ganz ehrlich darüber schildert. Ja? Also er hätte ja leicht hergehen können. Das ist auch eine beachtliche intellektuelle Redlichkeit. Er vertuscht nicht die Differenzen, er gibt sie an und er gibt sie ehrlich an. Das ist eine sehr sorgfältige Wiedergabe, ja, worin sie bestanden haben. Das findet man nicht häufig, diese Art von intellektueller Redlichkeit bei Gershom Scholem. Aber was wir auch daraus lernen können, ist, dieser damalige Antizionismus, der nun wirklich berechtigte Kritik geübt hat und der verständlich und der, wo man auch eben sagen muss, das war damals eine Mehrheitsposition gerade unter der jüdischen Bevölkerung Wiens. Das ist dann verändert worden dadurch, dass eben die Masse der Juden von den Nazis ermordet worden sind. Ich habe vor vielen Jahren einmal einen kleinen Vortrag eben über Benjamin gehalten und habe dabei gemeint, ich habe das damals, glaube ich, war einer der letzten, die noch in der alten DDR die Briefe, das ist jetzt publiziert worden vor ein paar Jahren, aber damals war das sehr schwer zugänglich und die Briefe nicht publiziert oder nur in Auswahl. Die Auswahl war noch gekürzt. Ich war in Berlin, also im Archiv, und habe diese Briefe also eingesehen und exzerpiert. Und zumindest aus diesem Briefwechsel ist eigentlich also auch nicht erschienen, dass nach dieser Zeit bis 1920 Benjamin je wieder in Österreich gewesen wäre, unmittelbar. Aber es gab 1936 oder 1937 Überlegungen, dass Walter Benjamin einen Sprung nach Wien fahren soll, und zwar wegen einer befürchteten psychischen Erkrankung des Sohnes Stefan, und um in Wien einschlägige Ärzte zu konsultieren. Theodor Adorno trachtete, einige Kontakte zu vermitteln. Es gibt übrigens auch einen Brief von Ernst Gschenek an Walter Benjamin. Aber wenn man das entnimmt, den Briefen, dem damaligen Stand der Dinge, dürfte dieser Wien-Besuch dann doch nicht notwendig gewesen sein oder eben nicht zustande gekommen sein. Und das ist auch immer so lustig, so quasi lebendige Zeitgeschichte. Als ich das bei einem Vortrag gesagt habe, es gibt einen Band von der Anna Blau über Bilder, nach Texten von Walter Benjamin, sehr schönen Bildband in der Edition Suhrkamp, ich glaube, das ist auch noch immer erhältlich, ist also aufgestandener Teilnehmer und zwar der Wolfgang Glück, Schauspieler und Regisseur, und hat mich darauf hingewiesen, dass Benjamin sehr wohl in jener Zeit noch in Wien gewesen war, und zwar, er war befreundet mit Gustav Glück, das war damals auch ein Direktor des Historischen Museums oder des Archivs und so weiter, der Kunst, sei mit Kunst bekannt, ja. Und das also doch irgendein Wien-Besuch. Aber das ist ansonsten nicht weiter dokumentiert, das war so eine mündliche Aussage. Damit müsste man sozusagen stocken. Walter Benjamin, um da im Anekdotischen ein bisschen fortzufahren, und ich sage so das geistige Österreich, die Sache mit Hoffmannsthal noch einmal. Es ist ganz lustig, dass im Zusammenhang mit dem Komponisten Alban Berg und dessen Stoffwahl, ja, gibt es also so Überlegungen, und der hat verschiedene Leute gefragt, unter anderem den Adorno, und der Adorno hat ihm als Stoff irgendwie an Hoffmannsthal, ich glaube den Turm oder sowas, nahegelegt, unter dem Einfluss von Walter Benjamin. Ja. Der Alban Berg, der ein glühender Krausianer war, ja, also gerade, dass er nicht ausgespuckt hat quasi bei diesem Vorschlag, und das kam nicht zustande. Er hat dann Wedekind genommen und die Lulu komponiert. Ja. Aber es ist irgendwie so lustig, so geistert ein bisschen der Walter Benjamin herum, auch in Bezug auf Österreich, und die gleiche Geschichte oder eine ähnliche Geschichte kann man erzählen im Zusammenhang mit Robert Musil. Benjamin muss irgendwie beiläufig, wahrscheinlich hat er es auch nicht sehr gelesen, er hat den Musil absolut nicht geschätzt. Er hat den Mann ohne Eigenschaften irgendwie in die Hand bekommen, dürfte darin geschmökert haben, hat das abgelehnt und hat dann in mehreren Briefen sich immer abfällig geäußert. Ohne besondere Argumentation, immer quasi schimpfend. So geht es uns manchmal, man liest was, man denkt, es ist eigentlich ein Mist, ich mag das nicht, man liest es eben nicht wirklich, hat da ja keine besonderen Gründe, aber im Freundeskreis äußert man sich immer, was das für Mist ist. So tat das Benjamin mit Robert Musil. Und das ging ein gleichsam bei Adorno, der den Musil auch nicht gekannt hat, aber ganz unter dem Eindruck der Benjaminschen Äußerungen, sich das Buch aber dann von Benjamin ausborgt und bei irgendeinem Aufenthalt, Urlaubsaufenthalt, was gibt es in Deutschland? Rügen, ich bin schlecht in Geografie, also irgendeiner dieser sandigen Küstengebiete oder Inseln, irgendwo zwischen Helgoland und Rügen, ich glaube es war Rügen, aber ohne Garantie, dort liest er den Musil, nämlich der Adorno, und hat ihn nämlich auf der anderen Seite von Alban Berg empfohlen bekommen. Und dann hat der Adorno dem Alban Berg geschrieben einen Brief, und in dem Brief macht er den Musil und den Mann ohne Eigenschaften wirklich also fürchterlich runter, aber eigentlich mit keinen besonderen Argumente, sondern es sind ein paar Versatzstücke und so. Das hat den Alban Berg offensichtlich sehr empört, und der war ja sonst dem Adorno ungeheuer wohlgesonnen und allen theoretischen Äußern für einen Komponisten ganz außergewöhnlich aufgeschlossen für Theorie, der Alban Berg, und auch für die adornische Musiktheorie. Aber das hat ihm irgendwie verärgert, dass der Adorno so quasi obergescheit den Musil da so runtermacht. Und wie gesagt, man kann das, wenn man die Briefe von Benjamin an Adorno aus der Zeit und auch an Gretel Kablus aus der Zeit kennt, da kommen immer wieder so Nebensätze mit abfälligen Bemerkungen über Musil vor. Also es ist ein durchgängiges, wiederkehrendes Thema. So, der Alban Berg ärgert sich, schreibt, also der Adorno schreibt es irgendwie, oberlehrerhaft und so weiter, und daraufhin macht sich der Alban Berg offensichtlich, das war ein witziger Mensch, einen Spaß und sagt, ich weiß nicht, Sie schreiben mir da von einem so Mann ohne Eigenschaften, und das hätte ich Ihnen empfohlen, ich kann mich da gar nicht erinnern. Da weiß ich gar nichts davon, und ein gewisser Musil, den ich gar nicht kenne. Ja, die haben sogar gemeinsam irgendeinen Förderungspreis der Stadt Wien gekriegt oder sowas, bei so einer Preisverleihung gibt es sogar ein Bild von den beiden. Ja, schreibt er weiter, nämlich der Alban Berg, da weiß ich gar nicht, was das soll. Und Oberlehrer und eine Tante Agathe, also ich glaube, das stammt aus einem anderen Roman. Und dann nennt er ihn irgendeinen damals verbreiteten und auch im Jolnay Verlag übersetzten englischen Vielschreiber, ja, einen Romanautor. Sagt er, ja, von dem, da gibt es schon einen Roman, aber den habe ich Ihnen nicht empfohlen. Da kommt auch, glaube ich, ein Oberlehrer oder eine Tante Agathe vor. Aber wie gesagt, das ist, den habe ich noch nie. Also es ist wirklich, du darfst von oben herab sozusagen Owatsch, ne, ja, dass er und in dieser höhnischen Form. Und dann sagt er aber etwas versöhnlerisch, ja, aber gleichsam. Ich habe jetzt unlängst einen Roman von Thomas Mann gelesen und den empfehle ich Ihnen jetzt aber wirklich. Und in Wirklichkeit war das meiner Meinung nach noch eine besondere Art von Hohn gegenüber den Adorno, nämlich den modernistischen Musil, den der Adorno da zunächst nicht verstanden hat, ja, und den er runtermacht, den mutet er ihm nicht zu, sondern sagt er, wahrscheinlich war es ein englischer Trivialroman, aber den hat er nicht empfohlen. Und jetzt am Schluss empfiehlt er ihm einen Roman von Thomas Mann, der sozusagen leicht lesbar ist, ja, also gleichsam für einfachere Gemüter. Also das war eigentlich wirklich eine Ohrfeige und eine, sagen, ganz schlimm für den Adorno, der das auch sehr verspürt haben muss und nie wieder sich geäußert hat. Interessanterweise aber, dann viel später, den Musil muss er inzwischen doch noch einmal gelesen haben, und viel später in Auseinandersetzungen mit Lukács nimmt Adorno Stellung für den modernistischen Musil. Ja? Musil als ein Kronzeuge der Moderne. Aber das ist Jahrzehnte später. Dazwischen gibt es von Adorno keine Äußerung. Es muss wirklich schockartig gewesen sein, die Behandlung durch den Albert Berg, aber sie war nicht unverdient. So, Ende dieser Episode. Ben, noch zur Erinnerung, Benjamin Hoffmannsthal, Empfehlungen für Kompositionsvorlagen, also für Textvorlagen für Kompositionen. Da spielt sozusagen der Benjamin so immer ein bisschen eine Rolle in Bezug auf Hoffmannsthal, weil er wirklich in dem Kreis der Einzige war, der über Hoffmannsthal was ein gutes Wort verloren hat. Ne? Sonst war alles eigentlich Krausianer, und da der Adorno tut beim Hoffmannsthal dann nur so verschämt, also sagt er, ja, aber Hoffmannsthal war ja nicht nur der Reaktionär, er hat ja auch irgendwas an sich gehabt, doch eigene Qualitäten. Ja, also sehr bemüht, eigentlich nicht sehr argumentativ, nicht sehr gut. Und der Benjamin ist der Einzige, der da irgendwo was an dem Hoffmannsthal gefunden hat. Ja, das wäre es eigentlich meines Wissens so gleichsam das intellektuelle Verhältnis zu österreichischen Landen. Ich meine auch, dass Benjamin den Charakter des Neobarock einfach nicht durchschaut hat. Der Neobarock in Wien um 1900 hatte nämlich eine ganz eindeutige politische Konnotation. Er war ein politisches Programm, vor allem im Kreis um den Thronfolger Franz Ferdinand. Und Neobarock sollte als Baustil und überhaupt erinnern an die Größe des Imperiums im 18. Jahrhundert. Die Verlogenheit davon kann man auch daran erkennen, auch historisch, dass diese Größe genau darin bestand, dass man gerade Schlesien verloren hat zur Zeit der Maria Theresia. Ja? Also irgendwie ist es ein bisschen irre, aber so wie Barock eigentlich der Baustil der Gegenreformation war, hierzulande, so ist dieser Neobarock ein antimodernistischer Baustil, der an Größe erinnern soll, aber auch diese Größe ist erlogen. Ja? Übrigens, nur damit wir wissen, wovon wir reden, ja, die ganzen, diese schrecklichen Büroburgen entlang dem Ring, das ist dieser Baustil, ja, das frühere, wie hat das geheißen, Kriegsministerium, ja, wo jetzt das Sozialministerium drin ist und so weiter. Also diese Bauten sind typischer Ausdruck des Neobarock, wo ich nicht ganz verstanden habe, was so das Neo oder das Barock sei. Also, aber das Wichtige ist auch, dass das damals in der Kunst eine Kampfansage gegen den zeitgenössischen Modernismus. Und mir versichern immer wissende Kunsthistoriker, dass selbst der Franz Josef gerade so ein Förderer in der Kunst gelegentlich der Moderne war, aber der Franz Ferdinand ganz sicher nicht. Das scheint sozusagen dem Benjamin überhaupt nicht bewusst gewesen zu sein. Und so hat er auch die Hoffmannsthalschen Versuche das Barocke, ja, wieder zu beleben, wieder zu entdecken, in den Festspielen in Salzburg und so weiter geradezu zu verewigen, scheint Benjamin bei aller sonstigen Sensibilität überhaupt nicht in der politischen Bedeutung wahrgenommen zu haben. Daher haut er ihn irgendwie als relativ harmlosen, interessanten, barocken oder neobarocken Autor verstanden und da gewissermaßen anlässlich einiger Texte zu schätzen gewusst. Ja, soweit das gleichsam Anekdotische oder die Summe von Anekdoten und die Zusammenhänge mit Österreich. Ich möchte noch eines, noch ein Zitat in Bezug auf Karl Kraus bringen. Walter Benjamin stellt nämlich Karl Kraus dar als eine Art Weltenrichter, ja, und die Fackel als das Weltgericht in Permanenz. Ja. Hier wird alles abgeurteilt und gerichtet. Und er schreibt dann eben auch an einer Stelle, um Karl Kraus, türmen sich die Prozesse, nicht die, die er vor Wiener Gerichten zu führen hat, sondern die, deren Gerichtsstand die Fackel ist. Diese Vorstellung von der Gerichtsinstanz und Richterinstanz von Karl Kraus ist eben von Benjamin sehr stark hervorgehoben worden. Da muss man auch daran erinnern, und es ist ganz beachtlich, dass Karl Kraus hier, also dass Walter Benjamin seinen Karl Kraus auch ein gleichsam messianisches Element im Hier und Jetzt hervorhebt, ein jüdisches Element, wo er sagt, also Karl Kraus ist in gewisser Weise, ja, in dieser Gerichtsinstanz, so wie der Messias, der wiederkommt, um zu richten. Ja, das ist die Vorstellung eines säkularisierten Messias. Und das muss man gerade bei Walter Benjamin hervorheben, dass diese seine Aussagen und seine Ansätze in Bezug auf Messianismus nicht wirklich religiös gemeint sind. Ja. Der Messias, der wiederkommt, und darum kann er das bei Karl Kraus sofort also anwenden, irgendwie als Metapher, die Vorstellung, die er da erhebt, ist die von eben einer Gerichtsinstanz. Es ist auch die Vorstellung gleichsam revolutionärer Gerechtigkeit hier und jetzt. Wenn schon sonst keine Gewissheit ist, dann wird das messianische Element hervorgehoben, aber dieses messianische Element bei Walter Benjamin meint meiner Meinung nach überhaupt nicht und nicht wirklich. Ja. Das Religiöse, also ich glaube nicht, dass man da warten muss, es kommt dann der Messias oder sonst was. Es ist nur eine Art letzte Hoffnung angesichts der Barbarei. Und das kann man beobachten, auch bei anderen Autorinnen und Autoren aus der Zeit, dass diese Metaphern, gerade also auch des Messianischen, auftauchen, erinnert werden, hervorgehoben werden. Und so auch bei Benjamin, aber es ist im Kontext, auch in seinen Thesen zur Geschichte, eigentlich sehr klar, dass er angesichts des Versagens und der Niederlagen der Arbeiterbewegung, die er auch begründet mit dem Mangel gleichsam an Rachegefühl der Arbeiterbewegung, wo er an irgendeiner Stelle sagt, es ist nicht, also man wird die Menschen nicht motivieren damit, dass man ihnen erklärt, dass die künftigen Enkel es besser haben werden. Sondern man soll in Wirklichkeit erinnern an die Leiden der Vergangenheit und an die Untaten der Vergangenheit. Ja? Und an die, sozusagen geradezu, an das Rachenehmen für diese Untaten. Das ist ein beachtliches Motiv und so taucht bei Benjamin auch immer wieder dieses Messianische auf, ja, nicht als eine also religiöse Verzückung oder sowas oder religiöse Anwandlung, sondern wirklich angesichts der elenden Verhältnisse und gerade angesichts des Faschismus die Erinnerung daran, dass also dieses Messianische muss von den Menschen selber gemacht werden. Ja? Meine Vorstellung ist nicht, dass da wirklich ein Messias kommt, kein göttlicher Einbruch ins Diesseits, sondern die Menschen selber. Und das wäre eigentlich die Revolution. Also das ist eigentlich bei ihm das messianische Element. Und das muss man schon hervorheben. Walter Benjamin hat Österreich und Wien allerdings, das noch so weiter gesagt, noch einmal recht ausführlich erwähnt in seinen Briefen. Und zwar anlässlich der Auslieferung Österreichs durch die Austrofaschisten an die Nazis und den Einmarsch der deutschen Truppen im März 1938. In einem Brief an Karl Thieme vom 27. März 1938 schreibt er: Für meine Person weiß ich, rund gesagt, kaum woher noch einen Begriff sinnvollen Leidens und Sterbens nehmen. Das Furchtbare scheint mir im Falle Österreichs nicht minder wie im Falle Spanien. Also das ist die Parallele, die Niederlage der Spanischen Republik gegen den Frankofaschismus. Dass das Martyrium nicht im Namen der eigenen Sache, sondern vielmehr im Namen eines Kompromissvorschlags erlitten wird. Sei es der Kompromiss der kostbaren österreichischen Stammeskultur mit einem verruchten Wirtschafts- und Staatsbetrieb, sei es der Kompromiss des revolutionären Gedankens in Spanien mit dem Machiavellismus der russischen und dem Mammonismus der einheimischen Führerschaft. Kurz, ich mag mein Blickfeld so weit ausspannen, wie ich will. Ich finde den Horizont ebenso verhangen wie die mir vor Augen liegenden Existenzen. Bei alledem muss ich selbst noch von Glück sagen, dass mein Sohn, der bis vor kurzem in Wien war, inzwischen bei seiner Mutter in Italien ist. Was den österreichischen Juden bevorsteht, von denen nun nicht einmal dem bemittelten Teil, wie es in Deutschland der Fall war, die Flucht offen steht, so ist der Gedanke an sie nur schwer erträglich. Es bleibt vielleicht nicht einmal der Trost, der uns einflüstert, sie und ich in gleicher Lage wären klüger gewesen. Ich glaube das nämlich nicht. Das Bemerkenswerte ist, dass Benjamin angesichts der Besetzung Österreichs wirklich eigentlich für die österreichischen und für die Wiener Juden nur die Vernichtungsvision hat. Ja, das ist ganz beachtlich. Und gleichzeitig aber reflektiert an dieser Stelle Walter Benjamin auch, und ich finde in einer hervorragenden Weise, es ist nicht wahr, dass man sagen könnte, man wäre klüger gewesen. Ja, oder man hätte rechtzeitig entkommen können. Er sagt ganz klar, ja, wahrscheinlich hätte man sich auch daran geklammert, hier könne es nicht so schlimm werden oder es wird schon irgendwie halten und dergleichen mehr. Also das reflektiert er durchaus so. Also er ist nicht einer, der von außen klüger ist, sondern er reflektiert das. Aber beachtlich, wie gesagt, dass im März 38, er spricht an einer anderen Stelle nämlich dann davon, gleichsam von der Vernichtung einer der größten jüdischen Gemeinden. Ja? Das heißt, es wird nichts anderes erwartet. Und das ist schon beachtlich. Angesichts, darf man nicht vergessen, dass sozusagen, das ist im März 38, noch vor den Novemberpogromen, und vor allem in Deutschland war ja ein Programm der Nationalsozialisten gegenüber den Juden gewesen, Aussonderung und kennbar machen und dazu auch Förderung einer genuinen jüdischen Kultur. Bis heute taucht es immer wieder auf, so quasi, das war einer der Höhepunkte jüdischer Kultur in Deutschland, irgendwie zwischen 33 und 38, weil da hat man sich wieder besonnen auf das Eigentliche und Jüdische, da durften Bücher erscheinen, da gab es eigene jüdische Verlage, da gab es ein jüdisches Theater, da gab es ein ähnliches. Also es gibt wirklich leider einiges an derartiger Literatur. Wie ich das erste Mal darauf gestoßen bin, war ich ziemlich entsetzt, aber inzwischen, man gewöhnt sich dran. Nur, Der Witz bei der Sache war, dass das tatsächlich zu einem Teil der Vernichtungspolitik gehörte, nämlich die Juden kenntlich zu machen. Ja? Und das heißt, sie auf ihre Eigenart einzuschwören. Und das ist bis heute eine fatale Geschichte mit jeder Art rassistischer Politik, dass man die präsumptiven Opfer kenntlich machen will. Eventuell auch dadurch, dass man ihnen sagt, lasset ihnen doch ihre eigene Kultur. Sie mögen doch so sein, wie sie sind. Also das war natürlich besonders bei den deutschen Juden, musste man das ja erzwingen, ja, diese eigene Kultur. Aber es gab auch eine Reihe, die dann also durchaus mit Begeisterung diese jüdische Identität sozusagen forcierten und betonten. Aber sie diente dazu, auszusondern, kenntlich zu machen und vorzubereiten die Vernichtung. Und da ist eben bemerkenswert, dass Benjamin überhaupt nicht, aber das liegt auch an seiner sonstigen kritischen Haltung gegenüber diesen damals grassierenden Formen von wiederentdeckter jüdischer Identität, dass er da eben betont und keine Illusionen sich macht, dass eigentlich die Besetzung Österreichs die Vernichtung der hiesigen jüdischen Gemeinde bedeutet hat. Und das ist ein beachtliches, finde ich, zeitgenössisches Zeugnis, das man, glaube ich, gar nicht oft genug betonen kann oder hervorheben kann, weil es zeigt, welche Reflexion damals sehr wohl möglich war und wie sehr aber auch in solchen Reflexionen nicht ein Gescheitersein also auftaucht, sondern auch die Einsicht, in derselben Situation hätte man sich vielleicht auch Illusionen hingegeben oder hingeben können. Ja, an der Stelle stocke ich mal und frage Sie, Fragen, Bemerkungen? Ja, ich glaube, es ist so ein Zweierlei. Warum ich das hervorhebe, ist, dass gerade bei Walter Benjamin in den vergangenen Jahrzehnten, also höchst skurril, ja, viele, was gerade jeweils modisch war, hat man angeknüpft. Ja. Einer der Sachen war, kann man erinnern, der deutsche Benjamin, ja, wurde auf einmal entdeckt und dann hat man entdeckt, also da gibt es eben ein Widmungsexemplar von einem Birkel von jemandem Karl Schmidt. Ja. Sofort wurde Karl Schmidt ein wenig geadelt wieder, weil Walter Benjamin selber hat ihm ein Widmung. Also, abstrus, ja. Aber so war das. Gott, Benjamin hat da immer wieder, wie ich glaube, als ein erzwungenes gleichsam Bindeglied zu allen möglichen Modeströmungen gedient und das wurde eben dann immer so angedichtet und da sein Werk auch umfangreich ist und viele Fragmente. Ja, man findet schon irgendein Fragment, das passt. Und so auch gab es durchaus die Tendenz, so quasi des jüdischen Benjamin. Ja? Also, und irgendwie war er dann doch wieder religiös, ja? Was einfach nicht stimmt. Und was eben sein Freund Gershom Scholem also sehr deutlich, und der hätte das fälschen können. Ne? Der hätte also, kein Mensch, was war es ein Fremder? Ja, niemand hätte es gewusst. Und der Scholem schreibt, Aber im Geheimen war Benjamin ein Zionist. Ja. Immer wollte er nach Palästina. Nun, was hätte man sagen können? Nichts hätte man sagen können. Ja. Man hätte sagen können, ein paar Stellen finden können, wo er kritisch sein ist. Also, aber wenn der Freund... Ja, ein Brief hat er mir auch noch geschrieben, den habe ich leider verloren, aber ich kann sagen, über den sein. Alles mal übergehen. Und das scheint mir auch wichtig, dass man dann eben dieses säkulare Element hervorhebt und auch das politische. Weil da ging es ja stets um die Entpolitisierung des Benjamin. Ne? Und das kann man vielleicht auch noch was, das ist eigentlich um eine Vergeistigung. Ja? Also Benjamin war doch eigentlich ein Mensch, der nicht der Materialismus, das war so eine Abirrung. Ja? Da gibt ja so Darstellungen, das ist ja nur geworden, weil er irgendeine schöne Russin kennengelernt hat, die Revolutionärin und Marxistin war. Und also es gibt ja nichts, was man dazu nicht benutzt hat, um sozusagen wieder zu entpolitisieren. Während zum einen in den großen Debatten mit der Frankfurter, also in Bezug auf die Frankfurter Schule, auf Adorno, war immer der Vorwurf, dass der arme Benjamin da immer also verhindert worden ist an der Publikation seiner wahren Texte und überhaupt nicht ausreichend gefördert und verraten und da Adorno noch die Ausgaben verändert hat und so weiter. Da gab es jede Menge immer Vorwürfe. Zunächst unter dem Aspekt von der politische Benjamin wird weg. Dann wurde es aber modisch und man hat selber den Benjamin sozusagen zu entpolitisieren getrachtet. Und drum weise ich ja darauf hin. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das sieht. Und nur den Zusammenhang bei Adorno, das sehr Wichtige, ja, dass eben bei Adorno die Philosophie dem Leben keinen Sinn geben soll. Ja, sondern, und das ist auch bei Benjamin eigentlich immer der Fall. Es wird nicht, es erhält, also nichts wird gleichsam mit Sinn versehen. Ja. Man kann, und das ist auch diese Briefstelle, die ich jetzt zuerst vorgelesen habe, ja. Man kann Geschehnisse, das dient nicht, das hat keinen Sinn. Wenn Menschen barbarisch ermordet werden, dann kann man das nicht zu einem höheren Sinn, das trägt zu irgendwas bei. Das ist völliger Unfug, ja. Und das hat eben auch Benjamin immer hervorgehoben und betont und das ist eigentlich ja sozusagen beachtlich in der Weise gewesen. Also im Wert des metaphorischen Materialismus einmal genannt. Nicht? Aber es ist ein Materialismus. Benjamin bekennt sich wirklich immer dazu, also in diesem einfachen Sinn, dass es dem Menschen gut geht. Und zwar hier auf Erden. Ja, nicht, und nicht erst, wann der Messias kommt, sondern hier und jetzt. Darum, das ist Materialismus, ganz, ganz schlicht. Nicht? Ich habe mir, wenn Sie keine Fragen haben, das kann man gleich aufhören, also, aber ich habe mir vorgenommen, eventuell ganz kurz, also wenn es recht ist, ja, zu erzählen ein bisschen was über die, ich habe das jetzt angedeutet, über diese, das ist auch schon wieder vergessen, aber die Kontroversen in Bezug auf Walter Benjamin und die Frankfurter Schule. Soll ich da Ihnen kurz was erzählen? Geschichte. Weil das war tatsächlich also immer eine bemerkenswerte Geschichte, dass man geistert herum von der Hannah Arendt angefangen, also immer die Vorwürfe gegen das Institut für Sozialforschung, es habe den Benjamin nicht ausreichend gefördert, Punkt 1, und Punkt 2, es habe in Texte also Eingriffe vorgenommen, ja. Und da muss man jetzt ohne, dass ich bin so ein alter Horkheimer-Kritiker und habe den nie so gewollt und man muss auch sehen, dass natürlich ein Institut, das ein wenig oder auch ein wenig mehr Geld gehabt hat, in Zeiten sozusagen des Exils, des Elends, muss man sich vorstellen, jemandem auch nur ein kleines Stipendium zu geben, hat unter Umständen wirklich über Leben und Tod entschieden. Dass wenn der Thomas Mann einen Brief geschrieben hat, dass er in den USA garantiert, dass jemand dort gleichsam sein Auskommen haben wird, dann ermöglichte das die Einreise. Und das war eine Entscheidung, Leben oder Tod. Ja? Also ein einfacher Brief, irgendwelche Sachen, Garantieerklärungen, ja, waren einfach entscheidend für die Menschen. Und vor dem Hintergrund muss er gesehen werden, dass ein Institut dieser Art, es gab sonst nichts dergleichen kaum, oder kaum was, ja, natürlich herausgefordert war, hier Unterstützungen zu geben. Natürlich hat das, muss man aber auf der anderen Seite sagen, und das ist immer grimmig und bitter, dass auch Entscheidungen gefällt werden mussten, wer kriegt die Unterstützung und wer nicht. Wer zählt, und so war das dann auch einfach, wer zählt zu unseren Freunden und wer nicht. Gerade das Institut für Sozialforschung muss man allerdings sagen, dass das gar nicht so eng gesehen worden ist. Es sind auch Mitglieder des Wiener Kreises, wie der Edgar Zinsel, haben kleine Stipendien bekommen. Das war aber wirklich auch eine Sache von, auch dort überleben. Ja? Der ist fast verhungert, dort, der Edgar Zinsel in New York. Ja? Seinem Sohn hat er erklärt, er lebt jetzt bei einer gesunden Diät von Milch und Semmeln. Ja? In Wirklichkeit hat er nichts zu fressen gehabt. Ja? Also das sind wirklich also finstere Fälle und auch also da war man relativ offen. So, Walter Benjamin bekam nun nicht allzu viel Geld, aber er bekam Geld und er bekam es einigermaßen regelmäßig in Frankreich. Das ist die eine Geschichte. Die zweite, also da kann man nicht den Vorwurf erheben, man habe ihn so gar nicht gefördert, er bekam viel mehr und er war sicherlich einer als die meisten anderen und er war ein regelmäßiger Bezieher von Stipendien zu seiner Zeit. Und man hat ihm auch letztlich besorgt und mitgeholfen, dass er die Ausreisemöglichkeit in die USA. Jetzt, wie immer, wann gegeben werden soll und wann genommen wird. Ja, und wie immer in solchen Situationen. Bleibt auf beiden Seiten ist es immer ein Spur Ressentiment verbunden. Der Geldgeber kann sich sagen, da gäbe es noch viele andere, denen man es nicht gegeben hat. Der Geldempfänger kann sagen, eigentlich sollte ich viel mehr kriegen. Aber das war in den Beziehungen, so bitter das zum Teil war und so grimmig, spielte das gar nicht so sehr eine Rolle. Die Gretel Kablus hat in ihren Briefen an Walter Benjamin, die jetzt auch publiziert sind, oft sehr einsichtsvoll ihm irgendwie gewarnt, sich auszuliefern dem Frankfurter Institut. Und wirklich das war eine ungemein gescheite Frau, die wirklich solche Dinge sehr gut durchschaut hat, wo sie eben einfach meint, dass die Leute für viele der Dinge, die Walter Benjamin geschätzt hat, gemocht hat, gemacht hat, ja, eigentlich gar keinen richtigen Sinn haben und nicht die richtige Sensibilität. Und daher hat sie gemeint, er möge vermeiden, sich allein auszuliefern. Das Fatale war nur, er hat überhaupt niemanden gehabt, ja, der ihm irgendein Geld gegeben hätte. Der hat überhaupt keine Anstellung gehabt. Das heißt, wenn die ihm was gegeben hat, dann hat er nicht die Wahl gehabt, ich gehe dorthin oder suche mir ein anderes Forschungsinstitut, das mich fördert. Ja? Fonds zur Förderung der Wissenschaft. Nein, also das gab es nicht. Das heißt, er hat keine Wahl gehabt, er musste froh sein, das ist die eine Sache. Die zweite, natürlich, also der Max Horkheimer war schon eine Sorte von rohen Leninisten, ja? Also der ganz klar sozusagen der Meinung war, zu wissen, wo es lang geht, was richtig ist und was eigentlich also abweichend ist. Ja? Und da hat eben also die Feinfühligkeit und die Sensibilität und die Subtilität des Benjamin waren ihm eigentlich suspekt. Das war ihm alles, also das, letztlich mit dem, dass der da über Baudelaire und die Kunst und lauter so Sachen da entdecken will, also das war ihm alles zu fein. Ich meine, das muss man ganz roh sagen, ja. So war es halt. Ja. Es hat keinen Sinn, im Nachhinein da zu glittern und zu glätten und zu sagen. Und daher haben ihm Positionen des Benjamin durchaus missfallen. Man muss auch sagen, es gab auch durchaus Konflikte mit Adorno. Und da muss man eben auch sagen, das müsste man sich heute auch im Nachhinein oft mehr von der Argumentation her anschauen. Und da kann es durchaus sein, meiner Meinung nach, dass irgendwie beide recht hatten, nicht wenn man es glätten soll, sondern dass die Argumentation interessant und auch die Gegenargumente. Und dass nicht der Walter Benjamin recht hat, der hat den dann immer so hochstilisiert. Und das ist das nächste Problem. Im Wissen um die nunmehrige Größe des Walter Benjamin, aber dieses Wissen tauchte erst auf dadurch, dass der Adorno überhaupt seine Nachlassherausgabe mit initiiert hat, ja. Aber im Wissen, damals, als Walter Benjamin als Größe in Erscheinung zu treten begann, ja, in der Rezeption, hat man dann gemeint, ja, ungeheuerlich, und dieses Genie hat man nicht ausreichend gefördert. Aber es war schon das Wissen um Genie. Nur in der damaligen Zeit, von der Sorte Genies, gab es unzählige, wenn nicht unzählige, dann zumindest zahlreiche. Ja. Und ja, man konnte nicht, weder konnte man alle fördern, noch konnte man so wissen, was da rauskommt, etc. Also es war ja auch keine Forschungsförderung in dem Sinne, sondern es war auch eine klare Förderung politischer Positionen, die in der Zeitschrift für Sozialforschung ihren Ausdruck finden sollten. Und dazu kam noch, und das muss man leider auch nüchtern sagen, Max Horkheimer im amerikanischen Exil hat sich bemüht, dass dem Institut der Nimbus genommen wird, jüdisch und marxistisch zu sein. Ja? Also möglichst, irgendwie skurril, aber okay, hat man probiert. Also alles, was so revolutionär, materialistisch und so weiter war, war irgendwie anathema und sollte gar nicht mehr so sehr hervorgehoben werden. Ne? Und das war genau die Phase, wo der Walter Benjamin Beinhardt geschrieben hat. Also gegen den Faschismus, über die Fehler der Arbeiterbewegung. Und zwar auch nicht modisch, anpasslerisch an Volksfrontbündnisse und so weiter, sondern wirklich Beinhardt, wo die Fortsetzung der von ihm kritisierten sozialdemokratischen Politik in der Komintern gesehen wurde. Also alles keine Positionen, die man gleichsam, die damals im Schwange waren, ja, oder irgendwie in Mode waren, oder wo man gesagt, ja, so ist es, bravo, ja, sondern nicht nur nicht Mainstreaming, sondern geradezu abartig. Ja. Und denunziatorisch, in den Augen des Horkheimer, in den USA, wann sowas erscheint. Das heißt, da hat man immer versucht, das irgendwie abzuschwächen oder gar nicht zu bringen, oder auch manche, Benjamin hat zu Recht, ja, die Kollaboration einzelner deutscher Intellektueller angeprangert, ja, und in kleinen Rezensionsartikeln. Und die Zeitschrift für Sozialforschung hat da das dann auch abzuschwächen, sich bemüht und nicht so gebracht und so weiter. Man wollte nicht, also nicht, offensichtlich nicht letzte Brücken abbrechen oder dergleichen mehr. Das muss realistisch gesehen werden, aber das waren alles Elemente, die nicht Benjamin allein getroffen haben, sondern die sozusagen wirklich zur Politik des Institutes gezählt haben. Das Institut hat in sich agiert, wie gleichsam die Bolschewiki in einer Art Minimundus, ja? Also wirklich auf ganz klein. Aber so ist agiert. Es gab klare Vorstellungen von Wahrheit und Richtigkeit. Abweichungen wurden verurteilt, aber wie gesagt, das war einmal die engere Sicht und die engere Vorgangsweise, und dann gab es eben fallweise Ausnahmen, wo man wirklich eigentlich durchaus sehr human und humanitär operiert hat. Beides muss gesehen werden und ich glaube eigentlich auch realistisch, wenn man die Sachen also einigermaßen in das Zeitgefüge einpasst, dann sind alle Vorwürfe gegen das Frankfurter Institut, und wie gesagt, man kann den Marx Horkheimer wegen vieler Sachen kritisieren, aber alle Vorwürfe in Bezug auf Benjamin geschehen und sind geschehen eigentlich wirklich unter dem Aspekt von, im Nachhinein weiß man es besser, wir wissen, was das für ein Genie war, ja, das, und daher hätte man so quasi das gesamte Fondsvermögen ja einfach stiften und spenden sollen für den Pariser Aufenthalt von Benjamin. Ja. Aber so war es nicht, sondern es mussten vielen geholfen werden und Benjamin hat relativ, also ich wüsste keinen, der eine bessere sozusagen Förderung bekommen hätte. Also es gab niemanden, das ist das Interessante, man muss das vergleichen dann im Exil. Ja. Wenn man irgendeinen Feuer gefunden hat, wo gesagt hat, die haben das Geld gekriegt, den Ador noch, wurde aus dem Fondsvermögen kein Groschen gezahlt, sondern den hat man eine Arbeit vermittelt beim Lazarsfeld. Ja. Also Arbeitsplatzvermittler, das ist sozusagen Arbeitsplatzvermittler. Ja, so war es, war glücklich, hat sehr glücklich schätzen können, eine Arbeit zu bekommen. Ja. Also das war ja nicht so. Also das heißt, wenn man das vor diesem Hintergrund sieht, kann man das ziemlich nüchtern betrachten, ohne das Frankfurter Institut allzu sehr idealisieren zu müssen, muss man sagen, in Bezug auf Walter Benjamin hat man nicht so schlecht und übel gehandelt, wie man im Nachhinein getan hat. Ja, auch das ist, glaube ich, ein Stück durchaus nicht uninteressanter Exilpolitik oder Vorgänge im Exil. Und das eine, das ist auch so irgendwie skurril, finde ich. Im Nachhinein wurde oft unterschlagen, wer denn die wahren Täter und wer die Opfer waren. Also es ist so quasi als ein Konflikt eines linken Forschungsinstitutes, das eben selber im Exil seiend andere Exilanten nicht ausreichend fördert. Das war ja der Anwurf. Aber vor diesen Anwürfen verschwindet eigentlich die Wirklichkeit, nämlich das nationalsozialistische Deutschland, das auf eine äußerst perfide Weise die Exilanten sozusagen noch im Exil weiter in ihrer Existenz zu vernichten trachtete. Das war, dass man eigentlich durfte man kein Geld ausführen. Ja? Oder Zwangspensionierte, also Leute, die aufgrund der Nürnberger Rassegesetze als Juden zwangspensioniert worden sind als Beamte, haben diese Pension erhalten, bescheidmäßig, zum Verzehr im Inland. Also die Leute konnten entweder dann, wie wir jetzt inzwischen wissen, ja, warten, bis sie nachher vernichtet, in Vernichtungslager überführt werden, ja, oder sie konnten versuchen, noch auszureisen, aber dann ist ihnen die Pension nicht geblieben, weil die war zum Verzehr im Inland. Ja. Die Gretel K+, es dürften ganz minimale Beträge nur ins Ausland überwiesen werden. Selbst dort, wo gelegentlich Leute, das wundert man sehr, also in der Exilforschung ist das oft, stoßt man dann auf Historiker, die sich da auch wundern. Aber die Gretel K+ hat zum Beispiel ganz minimal, die hat nur über Geld verfügt, nur minimale Geldbeträge überweisen können. Ja? Mehr gab es nicht. Das war die nationalsozialistische Politik, hat auch sozusagen Devisensperren verfügt. Man konnte nicht mehr. Das hat dazu geführt, dass man unter Umständen, wenn man irgendwelche reiche Verwandte im Ausland gehabt hat, dann hat man getrachtet, die anzupumpen, dass sie einem eventuell, jetzt der Benjamin hat keine reichen Verwandten im Ausland gehabt, ja, aber zum Beispiel der Adorno bemüht sich einmal irgendwo von wem was zu kriegen für ihn, aber das war ansonsten fast unmöglich. Ja. Und spätestens sozusagen 1938, und gerade da nach Wien, ist die Welt gerade so überflutet worden mit Emigranten, mit jüdischen Emigranten aus Deutschland und damit hat sich die Lage insgesamt noch weiter verschlechtert. Also vor dem Hintergrund kann man nur sagen, das Frankfurter Institut hat übrigens beachtliche Einbußen, beachtliche Zahlungen noch leisten müssen, damit das Institutsvermögen überhaupt aus Deutschland rausgebracht worden ist. Das war so gleich ein Problem, ja. Also auch das muss man irgendwie sehen. Und ich meine, es ist wichtig zu sehen, wie eigentlich die Menschen und wie sehr die Emigranten und die jüdischen Emigranten aus Deutschland in ihrer Existenz weiter bedroht, eingeschränkt wurden, auch im Ausland, durch das NS-Regime. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch ein letzter Satz, weil das berührt mich immer gerade bei Walter Benjamin immer wieder. Walter Benjamin war, so wie viele andere Emigranten nach 1933, ein Wirtschaftsflüchtling. Er war das, was man heute als Asylsuchende einsperren, deportieren und so weiter würde. Ja? Also er hätte keine Chance heute in Österreich zum Beispiel. Ja? Er würde rücküberführt in ein sicheres Herkunftsland. Und das war damals meist nicht ganz so. Aber das, gerade Benjamin sagt das auch, ja, auch andere haben das betont, dass sie aus Deutschland raus müssen zunächst. Es gab noch keine Massenvernichtung, ja, die war erst viel später. Aber man konnte in Deutschland nicht mehr seinen Unterhalt verdienen. Ja. Den jüdischen Intellektuellen, die vom Zeitungsschreiben nicht, wurde alles ab. Beamte wurden entfernt, ja, und so weiter. Also man konnte hier eigentlich zunehmend nicht mehr leben und musste daher zum Erhalt seiner wirtschaftlichen Existenz emigrieren. Also selbst Menschen, die nicht unmittelbar politisch verfolgt waren, ja, oder die also zwar der Diskriminierung unterlegen sind, aber immerhin die Pension zum Verzehr im Inland im Fall von Beamten, aber die wirtschaftliche Existenz war bei vielen vernichtet. Daher mussten sie, und sie haben sich dann auch so deklariert oft, dass sie wirklich gesagt haben, ja, ich gehe ins Ausland, weil ich Arbeit suche. Also das vielleicht nur als auch eine kleine Erinnerung, was Wirtschaftsflüchtlinge wirklich auch einst waren und auch jetzt sind, vielleicht auch an einer Person wie Walter Benjamin gezeigt. Okay, damit bin ich einmal am Ende. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Dann wünsche ich was. Wir müssen hier irgendwie